ARD.
My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's number one sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen.
Ich ziehe es vor, dieses Problem auf diplomatischem Wege zu lösen. Aber eins ist sicher, ich werde niemals zulassen, dass der mit Abstand größte Förderer des Terrorismus weltweit in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Das darf nicht passieren.
Eine der wenigen Sätze, die US-Präsident Trump in seiner Rede zur Lage der Nation über den Iran verlor.
Und die Botschaft in Tel Aviv rät Deutschen schon zur Vorsorge, falls Trump doch angreift.
Aber es gibt ja möglicherweise noch Hoffnung bei den Atomverhandlungen in Genf.
Und wir schauen auf die Lage in der Ukraine aus Sicht einer Moskauer Zeitung und den Druschba-Krach.
Plus der Sorgen, die sich Ukrainer in Deutschland vermutlich um ihre Integrationskurse machen müssen. Hallo, ich bin Ulrike Ufer aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 25. Februar um 16 Uhr. Mit Blick auf den Nahen Osten und Trumps Drohungen gegen den Iran fühlt es sich ja derzeit ein bisschen an wie vor einem großen Gewitter, Ulrike.
Ja, und die deutsche Botschaft in Tel Aviv spart auch nicht mit konkreten Ratschlägen für Bundesbürger, wie Veit Schmelter von dort berichtet.
Deutsche in Israel sollen sich etwa für den Fall, dass der Luftraum wegen iranischer Angriffe gesperrt wird, darauf vorbereiten, einige Zeit an ihrem Aufenthaltsort bleiben zu können. Das teilte die deutsche Botschaft in Tel Aviv mit. Airlines würden in diesem Fall Flüge nach Deutschland aussetzen. Eine sofortige Ausreise kann laut den Behörden dann nicht gewährleistet werden und ist, wenn überhaupt, nur über Umwege möglich. Im Falle einer Luftraumschließung seien die Unterstützungsmöglichkeiten durch die Botschaft und das Auswärtige Amt sehr eingeschränkt. Die Behörden empfehlen Deutschen in Israel, sich auf der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes zu registrieren. So können Staatsbürger im Katastrophenfall schnell über Smartphone und per E-Mail informiert werden. Im Falle eines amerikanischen Angriffs auf den Iran wird damit gerechnet, dass Teheran auch Ziele in Israel angreift. Außerdem könnte es dann auch Attacken der Hisbollah-Miliz aus dem Libanon auf Israel geben. Sie gilt als enger Verbündeter des iranischen Regimes.
Was sind denn die nächsten Etappen des Showdowns?
Nicht zuletzt für die einfachen Bürger im Iran steht bei den für morgen geplanten Verhandlungen in Genf viel auf dem Spiel. Für nicht wenige erscheint die Situation hoffnungslos. Nach jahrzehntelangen Sanktionen hat die iranische Bevölkerung vor kurzem ja erst die blutigste Niederschlagung von Protesten durch das Regime in der modernen Geschichte des Landes erlebt oder besser erlitten. Während also die einfachen Menschen auf den Ausgang der Gespräche warten, gibt es die Sorge vor einem möglichen Krieg, der noch folgenschwerer als die blutige Auseinandersetzung zwischen dem Iran und dem Irak in den 1980er Jahren sein könnte. Beobachter halten es für möglich, dass die Gespräche in Genf mit Unterhändlern der USA für die iranische Theokratie eine letzte Gelegenheit bieten, um ein Abkommen mit der Regierung von Präsident Trump zu erzielen. Theokratie meint ja eine Staatsform, deren Verantwortliche sich darauf berufen, von Gott gebilligt auf dieser Position zu sein. Oder im Fall des Iran von Allah.
Was gibt's denn für Signale aus Teheran?
Der iranische Außenminister Araghchi hat ja gestern auf der Plattform X mitgeteilt, seine Regierung sei auf ein faires und gerechtes Abkommen in der kürzestmöglichen Zeit aus. Andererseits, das iranische Staatsfernsehen berichtet von Militärübungen und Drohungen mit einer massiven Vergeltung durch die staatliche Führung für den Fall, dass die USA angreifen. Was Teheran Trump anbieten könnte, ist echt unklar. Der Iran besteht darauf, weiter Uran anzureichern. Trump fordert, damit aufzuhören. Der Iran weigert sich auch, über sein Arsenal ballistischer Raketen oder gar seine Unterstützung für Stellvertretergruppen in der Region zu sprechen. Was wiederum der US-Präsident und sicherlich auch Israel unbedingt wollen.
Ja, was sendet denn Washington für Botschaften?
Seit Wochen spricht Trump ja von einer Armada, die inzwischen größtenteils vor der Küste des Irans angekommen ist. Dazu gehört der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln. Trump hat zudem den weltweit größten Flugzeugträger, die USS Gerald R. Ford, von der Karibik in den Nahen Osten entsandt. Insgesamt sollen laut Angaben aus Militärkreisen mindestens 16 Schiffe der US-Marine versammelt werden. Das erinnert nicht wenige an die sogenannte Operation Desert Fox im Jahr 1998. Damals bombardierten US- und britische Truppen den Irak 4 Tage lang, weil sich der damalige irakische Diktator Hussein weigerte, sich an die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates zu Waffeninspektionen zu halten. Jetzt befinden sich hunderte Kampfjets und andere Flugzeuge in der Region, die für einen Großangriff auf den Iran in Frage kämen.
Und es gibt ja auch wohl Angebote für iranische Whistleblower.
Ja, der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat unterdessen auf Farsi im Internet Anweisungen dazu veröffentlicht, wie Bürger des Iran auf sichere Weise Kontakt zu seinen Agenten aufnehmen können. Das klingt für mich unmittelbar lebensgefährlich allerdings. Wie viel Mut braucht ein Mensch, um seiner Regierung derart in den Rücken zu fallen? Und mit welchen Aussichten? Ich habe jedenfalls noch nicht viel von den Plänen der USA für eine Zeit nach einem Regime-Change gehört.
Ja, in der Nacht hat Trump ja seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Was für einen Kurs hat er denn da für sein weiteres Vorgehen im Iran vorgezeichnet?
Um im maritimen Bild zu bleiben, nebulös und schlingernd. Beobachter hatten ja erwartet, dass Trump zumindest endlich detailliert erläutert, wann er gegebenenfalls militärisch gegen den Iran vorgehen würde. Doch der US-Präsident erwähnte das Land erst nach über einer Stunde und wiederholte dann nur bekannte Positionen. Auch andere Krisenherde, in denen seine Regierung diplomatisch stark engagiert ist, fanden kaum Erwähnung, wie die Ukraine oder Venezuela.
Ja, die Ukraine, der andere große Krieg, beschäftigt uns in Europa ja leider geografisch noch viel näher und auch unverändert. Gestern, also am 4. Jahrestag des breiten russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, war ja viel EU-Prominenz in Kiew. Wie wird denn in Russland auf dieses Datum geblickt?
Naja, offiziell erwartbar staatstragend. So weist zum Beispiel die Moskauer Tageszeitung Kommersant heute darauf hin, dass die europäischen Verbündeten Kiews den Jahrestag der militärischen Spezialoperation nicht mit der Verabschiedung des 20. Sanktionspakets gegen Russland begehen konnten, das ja von Ungarn blockiert wurde. Ein weiterer Misserfolg für Brüssel. Aus Sicht von Kommersant war das Scheitern des Versuchs, einen Mechanismus zur Umsetzung des Beschlusses über einen Kredit von weiteren 90 Milliarden Euro an die Ukraine zu vereinbaren. Das habe die EU-Führung dazu gezwungen, die Möglichkeit einer neuen Diskussion über den Zugriff auf eingefrorene russische Vermögenswerte in Betracht zu ziehen. Und weiter schreibt die Moskauer Zeitung wörtlich, das Versprechen der EU-Führung, Moskau bis zum 24. Februar ein starkes Signal zu senden, dass die Unterstützung Kiews und dessen Finanzierung für die nächsten 3 Jahre zur Fortsetzung des Krieges mit Russland unverändert bleibt, hat sich nicht erfüllt.
Und was hören wir von der Freundschaft, also der Ölpipeline Druzhba? Geht der Krach mit Ungarn und der Slowakei weiter?
Sogar in eine neue Runde. Der ungarische Ministerpräsident Orbán wirft der Ukraine vor, sie plane, das Energiesystem seines Landes zu stören. Zum Schutz kritischer Infrastruktur ordnete er den Einsatz von Soldaten an. Mit seinem Vorgehen eskaliert Orbán den Streit mit der Ukraine über einen Ausfall der Druzhba-Ölpipeline weiter. Über die Leitung erhalten Ungarn und die Slowakei russisches Rohöl. Der Ausfall der Pipeline habe politische, nicht wie von Kiew behauptet, technische Gründe, poltert Orbán. Der Ministerpräsident will ja im April wiedergewählt werden und spielt jetzt angesichts schlechter Werte offenbar die Nationalismuskarte. Auch gegen die meisten seiner europäischen Partner.
Aber was ist denn die Begründung aus Kiew, dass es mit der Leitung immer noch klemmt?
Die Ukraine sagt klar, der Ausfall wurde durch einen russischen Drohnenangriff auf Anlagen in der Westukraine verursacht.
Aber auch die Ukraine greift zu potenziell tödlichen Attacken offenbar.
Ja, bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf eine Fabrik in der westrussischen Region Smolensk sind, laut Behörden, 7 Menschen getötet worden. Zudem habe es 10 Verletzte gegeben. So das Ermittlungskomitee, das in Russland dafür zuständig ist, besonders schwerwiegende Straftaten zu verfolgen. Mit dieser Opferzahl wäre es einer der tödlichsten ukrainischen Angriffe auf einen Industriekomplex in Russland seit Kriegsbeginn vor 4 Jahren. Getroffen wurde nach Angaben des Regionalgouverneurs ein Betrieb, der Stickstoffdünger herstellt und auch nicht näher spezifizierte Industrieprodukte. Die Ukraine äußert sich bisher nicht, bestreitet aber grundsätzlich, Zivilisten ins Visier zu nehmen. Wir haben von hier aus keine Chance, die Details zu verifizieren mal wieder.
Und dann wächst ja auch der Druck auf Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind. Und zwar ausgerechnet aus dem Bundesinnenministerium. Wie ist das denn zu verstehen?
Spardruck, sagt zumindest Ressortchef Dobrindt. Der Minister von der CSU hat den Zugang zu Integrationskursen eingeschränkt, in denen ja nicht nur Sprache, sondern auch Werte vermittelt werden sollen. Nur Menschen mit bereits gesicherter Bleibeperspektive dürfen die Kurse auf staatliche Kosten jetzt noch besuchen. Dobrindts Entscheidung betrifft vor allem Asylbewerber im laufenden Verfahren, Geduldete und Geflüchtete aus der Ukraine.
Ja, und der Koalitionspartner?
Keine Überraschung, die Sozialdemokraten zeigen sich empört und fühlen sich übergangen. Wie auch WDR-Investigativjournalist Manuel Bewader für die Recherchekooperation aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung beobachtet. Er hat Einblicke in die Gespräche hinter den Kulissen gesammelt und spricht darüber in 11KM, der Tagesschau-Podcast mit Elena Kuch.
Der offizielle Auslöser, wie er kommuniziert wird, ist halt die Kostenexplosion. Dann ist es halt interessant, dass im Januar 2026 Lars Klingbeil, der Vizekanzler und SPD-Parteichef und der Mann, der mit Dobrindt eben die Koalitionsverhandlungen teilweise gerettet hat, dass Klingbeil allen Ministerien geschrieben hat, wir müssen sparen. Insgesamt etwa 10 Milliarden in diesem Haushalt. Und jetzt ganz sachlich betrachtet hat Dobrindt für sein Haus diese finanzpolitische Vorgabe Wolli genommen und hat einfach gesagt, okay, dann sparen wir und dann sparen wir halt bei der Sache, die mir sowieso nicht passt. Also wir sparen die Integration, wir sparen schon mal ordentlich bei den Integrationskursen. Und dann hat das BAMF das den Trägern mitgeteilt. Und seitdem brennt die Hütte. Das heißt, von nun an werden diese Kurse für diese Menschen nicht mehr finanziert. Träger haben sich darauf ausgerichtet. Ja? Da fällt ein Hackebeil und das hat konkrete Auswirkungen.
Also mein Eindruck ist, auch aus den Debatten der vergangenen Jahre, dass sich bei einem Punkt viele Politikerinnen und Politiker aus unterschiedlichen Parteien darauf einigen können, zu sagen, die Menschen, die nach Deutschland kommen, denen müssen wir helfen, sich hier zu integrieren. Warum hat Dobrindt es jetzt so auf diese Integrationskurse abgesehen?
Wenn wir einmal so Union pur uns vorstellen, dann gibt es da einen Hintergedanken. Man möchte keine Aufnahmesignale senden, keine unnötigen. Man ist bereit, und das sagt die Union ja auch, die Leute mit guter Bleibeperspektive sollen diese Kurse bekommen, aber man möchte klar machen, wer einen abgelehnten Asylantrag hat, der muss eigentlich das Land verlassen. Der wird ja auch aufgefordert, das Land zu verlassen. Und man möchte diesen Anreiz nicht setzen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.